Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Die Beratung zum Thema Schenken heute. Noch ein bisschen ist Zeit bis Weihnachten. Heute ist erst der 12. Dezember. Da kann man sich noch Gedanken machen über Sinn und Freude. Des Schenkens wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ich heiße Dagmar Peters. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Ich noch nicht. Ich habe eigentlich früh angefangen, aber dann, ja, wie das so ist, dann kommt hier was dazwischen, da was dazwischen und irgendwann ist es einfach schon wieder knapp vor Weihnachten. Und ich habe es früher selber erlebt, als ich in der Buchhandlung gejobbt habe, auch am 24.12., auch um kurz vor eins, kurz bevor die Tore der Läden schließen, kommen noch die Menschen, um auf den letzten Drücker Geschenke zu kaufen. Mir gegenüber sitzt Josef Zimmermann von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche hier in Köln und ich bin mal gespannt, was Sie denn sagen, wenn ich Sie jetzt frage, haben Sie denn schon Ihre Geschenke alle zusammen?
Nein, beileibe nicht alle zusammen. Und jetzt überlege ich gerade, ich kann mich immer auf eine Sache auf jeden Fall richten, weil für die weitere Verwandtschaft, also die, meine Eltern sind schon gestorben, aber für die Familie meiner Frau, die immer am ersten Feiertag kommen, da lege ich immer den Grundstock, indem ich für alle Früchtebrot backe. Und da kann ich mich drauf verlassen, das ist ein Geschenk, was ich immer haben werde.
Und die können sich darauf verlassen und wissen, Früchtebrot brauche ich nicht selber
machen. Die freuen sich sogar jedes Mal drauf. Einmal habe ich, glaube ich, das verpatzt. Da war ich irgendwie zu spät dran, habe ich es nicht gerieben. Und da waren die richtig enttäuscht. Und ich dachte, okay, das ist auf jeden Fall gesetzt. Darüber hinaus gibt es dann noch andere kleinere Sachen. Da denke ich mal, meine Frau und ich, wir werden das kurz vorher wissen, was wir da holen. Und bislang ist das immer gut ausgekommen. Aber ich erinnere mich, Moment mal, wir haben doch noch zwei andere Geschenke, haben wir. Da bin ich ganz stolz drauf. Die haben wir nämlich im Urlaub gekriegt. Das finde ich eigentlich das Schönste. Wenn Zeit ist, also nicht kurz vor Weihnachten, sondern im Laufe des Jahres auf etwas zu stoßen, über etwas zu fallen und einem dann einfällt, Moment mal, das würde dem oder der gefallen. Und da sind wir auf zwei Sachen gestoßen. Die sind uns gewissermaßen zugefallen. Da haben wir jetzt keinen Stress mehr, uns das auszudenken. Jetzt für meine Kinder, die beiden, okay, die haben ihre Wunschzettel. Da ist relativ klar, was es da gibt. Das muss jetzt nur noch besorgt werden. Und das ist aber zum Glück unaufwendig zu besorgen.
Das heißt, das Gedankenmachen steht natürlich an erster Stelle. Aber dann ist die Frage, warum ist es tatsächlich so, dass viele es nicht vorher schaffen? Sowohl die Paketpost hat immer auf den letzten Drücker viel zu tun. Also wer sein Paket noch an Weihnachten unterm Baum irgendwo anders haben will, der sollte allerspätestens zwar am 23.12. das losschicken. Aber wahrscheinlich ist es ratsam, das an dem Freitag oder Samstag vorher schon zu tun. Und man muss sich auf Schlange stehen einrichten. Das auch an den Kassen der Kaufhäuser. Warum tun Menschen sich das an?
Ich glaube, zum einen ist es die Hype. Wirklich die Hype, dass man auch denkt, man muss unbedingt etwas schenken. Man muss jedem etwas schenken. Und gleichzeitig die Hetze, die Frage dessen, wann habe ich überhaupt die Zeit? Ich glaube, manche Leute lieben es aber auch, vielleicht in der Hektik, in dem Stress anzukommen, um dann auch nachher das Gefühl zu haben, boah, ich habe es geschafft, ich habe es hingekriegt. Manchmal kennt man es ja, dass man gerne Sachen aufschiebt, die werden immer größer, immer stressiger und dann kann man nachher zu Recht sagen, super, und ich habe es geschafft, ich bin da noch durch dieses Kaufhaus, durch diesen Weihnachtsmarkt noch durchgekommen.
Und dann hinterher darf man sich belohnen mit der Ruhe an den Weihnachtstagen?
Na, wenn es denn die Ruhe gibt, dann wäre es wirklich ein Lohn. Wenn es gelänge, ab dem 24. mittags in die Ruhe zu kommen, aber auch da kennen wir es ja, dass es dann auch immer noch den Stress gibt beim Weihnachtsbaumaufbau, dann funktioniert die Lichterkette nicht und man ärgert sich, dass man sie wieder vorher nicht ausprobiert hat, obschon man es sich beim letzten Mal wieder vorgenommen hat. Ein Stück weit gehört es wahrscheinlich dazu.
Also Schenken ist ja für viele Menschen einfach so, dass es wirklich dazugehört, aber es gibt auch andere, die sagen, ich lasse diesen Stress und diese Hektik weg, wir schenken uns einfach nichts. Wie sehen Sie das?
Das kann, ja, ich glaube, es ist eine Frage der Geste. Sich zu sagen, zu den bestimmten Zeiten, zu den, sagen wir mal, gesellschaftlich festgelegten Zeiten und religiös hat es mit Weihnachten, das Schenken, ja letztlich nichts zu tun, sondern es ist ein Brauch, der sich dann draufgesetzt hat, der ja in Ordnung ist, wenn es den Menschen gefällt und wirklich von Herzen kommt. Aber sich zu sagen, wir machen uns den Stress nicht, um dann sich vielleicht was zu schenken, was einem nicht gefällt. Es wird ja karikiert, bei Loriot kennen wir es ja Weihnachten, der Vater kriegt die Krawatten, der Opa kriegt die Socken und oder den Schallplattenspieler, damit er endlich in seinem Zimmer abspielt und die anderen nicht mehr nervt. Also sowas, jeder kriegt das, was er nicht will oder was ihn eigentlich entwertet. Sich zu sagen, wir machen das nicht zu diesen festen Tagen, ist völlig okay. Die Frage ist, ob es zwischendurch im Alltag immer mal kleine Gesten gibt, die wie ein Geschenk wirken können. Das hält Beziehungen unter Umständen vielleicht sogar viel besser aufrecht, weil es das Spontane zeigt und das Ich habe auch außerhalb der Pflicht an dich gedacht.
Also eine Pflicht sollte es gar nicht unbedingt sein. Vom Sinn und Freude des Schenkens, darüber wollen wir sprechen. Das Schenken zu Weihnachten ist nämlich auch immer mal wieder in Verruf geraten. Die Kinder werden auch oft überhäuft und gerade die Kleinen sind auch manchmal überfordert mit all den Dingen, die sie auspacken. Auch darüber werden wir gleich reden. Schenken macht Freude. Vielleicht nicht immer, wenn wir von den Erwachsenen reden. Das ist ja auch oft nach Weihnachten die Rede von großem Umtauschgeschäft. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was man schenkt. Und vor allen Dingen ist es nicht immer leicht zu sagen, wem man was schenkt und wem man vielleicht auch nichts schenkt. Josef Zimmermann ist zu Gast hier von der Familienberatungsstelle. Wie machen Sie denn da die Grenze, wo Sie sagen, ist es nur Familie, ist es Freundeskreis, wen beschenke ich und wen nicht, damit auch niemand beleidigt ist?
Nun gut, wir haben für uns so die Tradition entwickelt, dass wir die beschenken, mit denen wir Weihnachten zusammen sind. Alles andere ist mehr oder weniger in Anführungszeichen dem Zufall überlassen. Ob dann ein Freund oder eine Freundin etwas bekommt, das ist dann eher damit verbunden, ob einem etwas eingefallen ist oder nicht, aber nicht festgelegt. Und das ist bislang sehr kränkungsfrei. Aber das ist die Art, wie wir es halten. Wir haben halt die Tradition, Weihnachten, am ersten Feiertag kommen alle Familienmitglieder zu uns nach Hause, weil wir nicht die Tournee machen wollten durch die Familien, weil das kennen wir alle als Kinder und haben gedacht, das machen wir nicht, wir laden alle ein. Und alle, die dann da sind, bekommen etwas und in unterschiedlicher Größe und in unterschiedlicher Nähe, was man nicht wissen kann vorher. Manchmal ist ein Geschenk absolut passend für jemanden, weil einem was eingefallen ist. Manchmal ist es dann eher, ja, nicht formal, sagen wir mal, so etwa ein Rückzug auf eine CD oder auf ein Buch, was vielleicht auch persönlich ist, aber natürlich nicht so ganz persönlich. So. Bislang ging das zum Glück immer sehr kränkungsfrei, aber auch, weil ich denke mal, es in der Familie auch eher ein Wissen darum ist, wir haben im Endeffekt alles und es ist eine Geste. Es soll eine Geste sein, dass man sich etwas Mühe gemacht hat, dass man kurz nachgedacht hat und aber auch, wenn einem nichts eingefallen ist, dass man nicht krampfhaft irgendetwas dahin legt.
Wäre es dann nicht besser, eine klassische Wunschliste zu haben und wirklich zu wissen, was derjenige sich wünscht?
Meine Frau und ich und die Kinder, wir werden immer von den Altvorderen, also von meinen Schwiegereltern, meine Eltern sind gestorben, aufgefordert, eine Wunschliste abzugeben. So, das machen wir brav. So, weil die legen noch sehr Wert darauf, sagen wir mal, zielgerichtet einen Wunsch zu erfüllen. So, das ist auch schön. Umgekehrt geben die uns keine Wunschliste. Aber es liegt auch wirklich daran, dass in dem Alter
man noch mehr hat.
Man noch mehr hat und vielleicht noch mehr darunter leidet, dass die Wohnung von innen zuwächst mit Sachen, die man bekommen hat.
Es gibt auch deshalb einige Menschen, die sagen, ich gehe weg von diesem normalen Schenken, sondern ich schenke sowas wie Theaterkarten oder so. Ist das dann nicht eine Möglichkeit zu sagen, dann hat man einfach so ein gemeinsames Erlebnis?
Darauf sind wir gekommen. Wir schenken keine materiellen Werte mehr an sagen wir jetzt Großeltern oder noch Tanten und Onkel, sondern Aktionen. Und immer Aktionen, wo wir beteiligt sind, damit es nicht so abgespeist wirkt.
Also damit es nicht so, es geht ihr mal dahin, so, sondern sie wollen auch, genau, um mit auch was zusammen
darüber
machen.
Die Verbindlichkeit zu sagen, darüber zu zeigen, dass man Interesse am anderen hat und sich einen guten Abend zu gönnen und darüber Kontakt zu halten.
Das heißt, das wird dann ein netter kleiner Gutschein verpackt, oder wie machen Sie das?
Es wird verpackt als Gutschein und es ist auch vorher schon besorgt. Also die Gutscheine, das kennen wir ja alle, die Gutscheine, wir gehen mal zusammen ins Theater. Da weiß man, da hängt man ein ganzes Jahr dran und am Ende des Jahres hat man ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Also wir sind umgeschwenkt, wir besorgen das vorher, wir wissen welcher Termin. Wir rufen manchmal vorher an und sagen, blockiert mal diesen Termin, dann wissen alle schon, es wird irgendwas geben. Und trotzdem ist die Freude da, weil man wirklich gezielt etwas ausgesucht hat, was auch auf Gefallen trifft.
Wo man auch selber noch was davon hat, einen schönen geselligen Abend außerhalb von Weihnachten, ist ja auch eine ganz schöne Geschichte. Wenn Menschen aber das Gefühl haben, dann kann ich ja nichts richtig verpacken, da habe ich ja irgendwie so nichts in der Hand, wo man am Weihnachtsfeiertage auch direkt was mitmachen kann. Das lege ich erstmal weg, so eine Eintrittskarte oder Restaurantgutschein.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, bei vielen Geschenken ist es doch auch so, dass wir von der Vorfreude leben. Sie kennen das doch, gerade bei Kindern, bei kleineren Kindern, die packen es aus, reißen es auf. Die Erwachsenen denken, es müsste schön ausgepackt werden mit noch mehr Vorfreude. Die reißen es auf, rapzapp, machen es auf, legen es weg, gehen zum nächsten. Das heißt, die Vorfreude ist immer viel größer als dann die Ernüchterung dessen, was dann wirklich gekommen ist. Nicht die Ernüchterung, weil es falsch war oder schlecht war, sondern ja, das ist es jetzt, fertig, auf zum nächsten.
Da sind Sie bei den größeren Kindern, bei den ganz kleinen kann das ja noch ganz anders sein und dazu kommen wir gleich. Manchmal reicht einfach nur das glitzernde Papier oder das Schleifenband. Die ganz, ganz kleinen Kinder, die ihr erstes, zweites, drittes Weihnachten erleben, die sind oft noch so einfach von diesem Lichtermeer überwältigt, dass eigentlich die Geschenke nur Nebensache sind. Josef Zimmermann, woran liegt das, dass Kinder eigentlich mit so wenig dann doch zufrieden sind, die ganz kleinen vor allen Dingen?
Weil Kinder noch im Moment leben können. Wir kennen das ja in der negativen, also für uns Erwachsene negativen Form, wenn die spielen und die Glocke der Zeitlosigkeit sich über die Kinder setzt, dass sie dann für nichts anderes ansprechbar sind. Erst recht nicht fürs Essen, Aufräumen oder jetzt doch mal schnell Schuhe anziehen und rausgehen, sondern die sind dann im Moment versunken. Und genauso geht es beim Geschenk. Das wird ausgepackt, gesehen und dann möchten Kinder direkt auch etwas damit machen. Eigentlich die gesündeste Form, mit dem Geschenk umzugehen, ist auch direkt so den Wert zu erfahren, dem, was kann ich alles Tolles jetzt damit machen. Wo sind die Grenzen von dem Geschenk, wo sind die Möglichkeiten? Bis hin dazu, bei ganz kleinen Kindern kennen wir es ja, dass die vielleicht sich mit etwas wahnsinnig toll beschäftigen, wo wir Erwachsenen eher keinen Wert drin sehen, nämlich mit dem Geschenkpapier oder mit dem Bändchen. Ob sie es in den Mund nehmen oder durch die Finger gleiten lassen oder erstmal betrachten oder eine Kugel draus machen und damit Fußball spielen wollen, werfen wollen. Da geht es für uns Erwachsenen dann wiederum, eigentlich mit der eigenen Enttäuschung umzugehen, dass für Kinder Dinge einen Wert haben können, denen wir als Erwachsene gar keinen Wert zumessen.
Vielleicht aber auch nicht unbedingt eine Enttäuschung. Vielleicht kann man ja davon auch sogar noch ein bisschen was lernen, weil mit dieser liebevollen Verpackung, die man da ja gemacht hat, vielleicht mit dem besonders schönen Papier oder dem glitzerigen Band, hat man dem Kind ja eine Freude gemacht.
Ja, jetzt könnte man ja biblisch werden und sagen, lernt wie die Kinder zu sein. Das ist gut, ja klar wäre das gut. Es ist vielleicht eine etwas romantische Vorstellung, aber eine richtige Vorstellung. Erst recht, wenn die sich dann auch in den Alltag umsetzt, zu sagen, Moment mal, oder sie innezuhalten als Erwachsene, sagen, es braucht einen menschlichen Rhythmus und den können wir an den Kindern wahrnehmen. Und es braucht eine menschliche Werthaltigkeit und das können wir an den Kindern wahrnehmen. Aber es ist manchmal leider ein sehr frommer Wunsch, nicht fromm negativ gemeint, sondern wirklich ein herzensbezogener Wunsch, der im Alltag dann schnell wieder bei uns Erwachsenen untergeht.
Wenn die Kinder älter werden, dann werden auch irgendwann die Ansprüche größer. Dann gibt es Vergleiche, die angestellt werden, wenn Freunde oder Mitschüler dann auch erzählen, was sie denn geschenkt bekommen haben. Wie das mit Erwartungshaltung und mit den Jugendlichen aussieht, das werden wir auch noch besprechen im Laufe dieser Sendung. Ganz kleine Kinder freuen sich über Geschenkpapier und Bändchen beim Schenken. Heute die Domradio-Beratung, da reden wir übers Schenken. Wenn die Kinder größer werden, dann wird irgendwann schnell, schnell, schnell ausgepackt, geguckt, ist alles da. Und bei den Jugendlichen, da wird es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Zum einen, vielleicht äußern sie die Wünsche gar nicht mehr so oder die Wünsche sind irgendwann so teuer oder eben genau das, was Mama und Papa ihnen eigentlich nicht schenken wollen, dass es dann manchmal ein bisschen schwierig wird, diese Erwartungshaltung zu erfüllen. Josef Zimmermann, Sie haben diese Zeit schon durchschritten. Wie war es denn, als Ihre Kinder in diese Pubertätsphase reinkam?
Ja, mit den Wünschen ist das so eine Sache. Einerseits kennen wir es ja mit den Wünschen, dass erstmal alle Wünsche erlaubt sind. Wenn man mal einen Wunschzettel nehmen, würde ich sagen, der Wunschzettel an sich hat an sich einen Wert. Weil man sich alle Wünsche mal einfach aufschreiben darf, alles, was man gerne hätte und in dem Reichtum des Wünschens schwelgen darf und in der Fantasie, was wäre ich denn da alles, was könnte ich dann, was hätte ich dann alles, also auch über Besitz und Macht, sich Wünsche zu machen. Machen wir als Erwachsene doch manchmal auch. Also diese Sofortrente 5000 Euro als Wunsch kennt ja jeder vielleicht mal verlockend, sich auszumachen, boah, was würde ich denn alles machen? Wir alle wissen aber auch, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn manche Fülle nicht in Erfüllung gehen, sondern dass die vielleicht auch besser Fantasie bleiben. Nicht alles, was man sich wünscht, muss wirklich in Erfüllung gehen. Und oft ist es ja so, dass die Vorfreude manchmal sogar die größere Freude ist, als dann, wenn wir das Ding kriegen. Das finde ich erstmal wichtig für sich selber als Schenker, im Kopf zu behalten, zu sagen, als Schenkender, ich bin nicht automatisch der Wunscherfüller. Ich bin nicht derjenige, der den Wunsch von den Lippen abzulesen hat, weder bei meiner Frau oder bei meinem Mann oder bei meinen Kindern, noch bin ich derjenige, der alles zu erfüllen hat. Ich bin aber auch nicht derjenige, der immer einen Kontrapunkt setzen muss. Also das heißt, ein Maß dazwischen zu finden. So, Vorrede. Bei den Jugendlichen, es ist zu schauen, was ist da deren Herzenswunsch. Herauszufinden, was ist wirklich ein Herzenswunsch? Was das Maß zu finden, was ist der Herzenswunsch, wo die wirklich ihre Seele mit ein Stück weit verbinden und sagen, oh, das wäre so schön, ich könnte so viel damit machen, wenn ich das hätte. Was ist mehr Frage von Status und was ist Frage von Zugehörigkeit?
Wie kriegt man das raus? Das ist ja ein Alter, wo die sich wirklich auch von den Eltern wegbewegen und nicht mehr so viel aus sich rausgehen, nicht mehr so persönlich werden.
Nun gut, zum einen kann man, wenn so ein Wunsch geäußert wird, in der Regel längere Zeit vor Weihnachten, vielleicht schon Monate vor, kann man einfach mal fragen, was jemand denn mit dem Wunsch verbindet. Wo das Herz denn dran hängt oder was einem davon Bedeutung ist. So, das ist ja erst recht, weil Jugendliche wissen ja, dass die Schenkenden die Eltern sind und nicht mehr das Christkind oder sonst irgendjemand, den man sich als Elternteil überlegt. Von daher kann man über Wünsche auch sprechen und sagen, was hängt der da dran, was ist der daran wichtig?
Wenn man merkt, da geht's um Status, dann ist das natürlich auch eine gewisse Bedeutsamkeit, wenn jemand mithalten können will. Wenn jemand sagt, alle anderen haben ein Handy in meiner Klasse, nur ich noch nicht, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass man sich selber so ein bisschen auch peppelt, indem man seine Wertigkeit in der Gruppe dann etwas erhebt. Also würden Sie da sagen, das ist eher eine Sache von Status, das unterstütze ich nicht? Und würden Sie sagen, das ist dann kein Seelenwunsch sozusagen?
Doch, es ist ein Seelenwunsch. Zugehörigkeit ist ein grundlegender Seelenwunsch. Wir alle wollen uns zugehörig fühlen. Und je nach Milieu, das heißt je nachdem, wo wir zu welcher Gruppe wir uns zählen, sind die Zeichen der Zugehörigkeit unterschiedlich. Gehören wir, sagen wir mal, zum postmaterialistischen Milieu, dann sind unsere Zeichen eher immaterieller Art. Dann wollen wir aber auch zugehören, indem wir sagen, welche Yogakurse wir besuchen oder dass wir auf Ishiya Eutonie gelernt haben. Ich übertreibe mein Wissen. Also in der Form, auch darüber machen wir Zugehörigkeit. Das ist nichts anderes, wie sagen wir mal, das Milieu, was sich vielleicht stärker über materiellen Besitz definiert. Da ist kein Unterschied in der Wertigkeit drin. Daher, wenn ein Kind oder Jugendlicher, und ich würde Jugendliche, was diese Wünsche nach Medienkonsum angeht, schon ab 9, 10 kommen die ja schon sehr stark raus, benennen, würde ich es erstmal sehr ernst nehmen und sagen, ja, Zugehörigkeit ist Kindern wichtig. Und dann geht es darum, ein Maß zu finden, ein bisschen was herauszufinden, wie viele Kinder sind es wirklich, die es haben? Passt es für mein Kind? Und wenn ja, in welchem Rahmen kann ich das erfüllen? Aber grundsätzlich zu sagen, nee, wir gehören einem anderen Milieu an oder ich möchte, dass mein Kind immer nur sich mit den hochgeistigen Sachen beschäftigt und deshalb kriegt es kein Computerspiel, das wäre falsch, weil wir dann eine Moral da reinbringen und ein Erziehungsprinzip, was unter Umständen an meinem Kind vorbeigeht.
Was ja ganz schön ist, dass bei den jüngeren Kindern es auch noch nicht, wie Sie sagen, es kommt auf den Seelenwunsch an und da kommt es nicht drauf an, wie teuer jetzt das Geschenk ist. Das ist nachher, wenn die ein bisschen älter werden, wahrscheinlich anders. Bei den Kleineren ist es noch so, da steht dann zum Beispiel bei meinem 6-jährigen Sohn auf dem Wunschzettel ein iPad und ein Prittstift und Glitzerstifte. Also das ist natürlich ein Sammelsurium. Dieses iPad ist was man irgendwie bei den Eltern sieht und was spannend ist und was man nicht hat und gerne hätte. Und so ein Prittstift ist auch wichtig, weil der eigene, der ist leer.
Genau, das ist ja das Herrliche, daran zu sehen, wie diese Spannweite ist und dass unzumal es darum geht, genau, das eine ist dann mehr die Zugehörigkeit, oh, ich möchte auch groß sein, ich möchte etwas haben, was die Großen haben und klar, mit 6, da wächst man ja langsam rein, Schulalter, da orientiert man sich mehr an die Großen, guckt auch mehr, was ist für die Großen von Bedeutung und ich will nicht immer nur noch Kinderkram kriegen, in Anführungsstrichen. Und die andere Sache noch, die absolute Praktikabilität und die Freude am Glitzern. Denn Praktikabilität, den Pritsch im Sinne, boah, den kann ich sofort gebrauchen. Dann heißt der wieder ganz voll und ich kann ganz viel kleben. Und das Glitzer, die Freude an der Optik, daran, wie schön es sich anfühlt vielleicht sogar. Ich kenne es noch bei noch kleineren, für die das schönste Geschenk war ja teilweise das Packpapier, diese Knackfolie, in denen zerbrechliche Dinge eingepackt waren. Da konnten die sich dann stundenlang mit beschäftigen. Das hat einen großen Wert.
Was tun dann mit solchen Ansagen von Verwandten, die sagen, Kauf hat für 20 Euro?
Kauf was für 20 Euro. Das ist ja immer die Frage, wie gehen wir mit oder wie als Eltern mit den Wünschen der Schenkenden um im weiteren Umfeld. Einerseits braucht es ein bisschen was, eine Regulation. Also wenn die Großeltern sagen, klar, ich kaufe dem Kind ein iPad und das Kind ist 6 Jahre alt, braucht es die Intervention der Eltern zu sagen, nee, steht nicht an. Schön, wenn er was kaufen will, aber das steht nicht an. Also da braucht es tatsächlich eine Regulation. Die andere Seite ist, dass aber auch die Schenkenden ein eigenes Recht haben, zu schenken, was sie schenken möchten. Und da gilt es ja immer, diese Konfliktlinie abzuschätzen als Eltern. Wie weit kann ich es? Wie weit ist es notwendig, dass ich eingrenze, dass ich mich einmische? Und wo ist es auch zu sagen, okay, es ist so, es wäre nicht meins, aber das Kind wird schon seinen Umgang damit finden. Und wenn es 20 Euro sind, geht es ja dann immer auch noch nachher zu sagen, weißt du was, 15, wie viel packen wir in die Spardose und wie viel hast du für den direkten Konsum? Das kann man ja später nachbereiten beim Kind.
Gut, bei den Kleineren würde man vielleicht überlegen oder noch merken und noch spüren, gibt es noch Herzenswünsche, gibt es noch was vom Wunschzettel, was man dann dafür,
was man als Elternteil übernehmen kann. Würde.
Genau. Die Erwartungshaltung, die Zugehörigkeit, das sind Dinge, die immer wieder kommen, diese Worte. Es gibt auch eben Enttäuschungen, haben wir eben auch schon gesagt, wenn Wünsche unerfüllt bleiben. Es gibt noch einige Dinge zu besprechen in der Domradio-Beratung rund ums Schenken. Die Domradio-Beratung rund ums Schenken. Die Kinder werden reich beschenkt, teilweise zu reich beschenkt und sind da manchmal sogar überfordert damit. Kinder schenken auch gerne, wenn man es ihnen denn auch so ein bisschen beibringt, denn ganz von alleine, wenn sie ganz klein sind, werden sie vielleicht nicht unbedingt direkt drauf kommen, aber wenn man mit Kindern was macht, dann sind sie auch meistens mit Eifer dabei, vor allen Dingen die Kleinen. Josef Zimmermann von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche hier in Köln. Was kann man denn mit kleinen Kindern ganz gut machen, damit die so ein bisschen das Schenken lernen, Spaß dran finden?
Klar, bei kleineren Kindern geht es ja auch erstmal darum, etwas nicht Kaufbares zu schenken. Das heißt, im Rahmen von Taschengeld, wenn sie es überhaupt schon bekommen im Kindergartenalter, haben die ja gar keine Möglichkeit, was zu kaufen. Und es ist für die auch noch nicht dran. Bei älteren Kindern, so ab Grundschulzeit oder ältere Grundschulzeit, da wechselt es, dass die oftmals sagen, das Selbstgemachte ist es nicht mehr, ich will was kaufen, weil sie ja mitbekommen, dass die Erwachsenen leider doch auch immer wieder auf den Wert, auf den materiellen Wert eines Geschenks gucken. Zumal sie dann in der Zugehörigkeit sich ja auch schon an die Erwachsenen orientieren und sagen, ich will auch was kaufen, wie die Großen. So, dann ist es immer die Frage, wie viel Geld die haben zur Verfügung. Aber zudem selber machen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und entscheidend ist aber, dass man mitmacht am Anfang, dass man Anstöße gibt. Was kann man denn machen? Ob es Kleingebäck ist, Plätzchen backen in eine Tüte, dass die üblichen Schokoladenmandel zu machen oder kleinere Sachen wie Transparentpapier um Glas und Kerze rein oder kleinere Arbeiten, Figürchen, die man anmalt und an den Baum
Kerzen
hängt.
Kerzen selber machen kann man auch ganz
Kerzen
gut.
Kerzen selber
mit,
machen
mit
auch.
Plätzchen also ausstechern, ja, diese Wachsplatten.
Also da gibt es ja auch wahnsinnig viele Ratgeberbücher, wo alle möglichen Rezepte für Geschenke drin sind, die man mit Kindern machen kann. Wie gesagt, die brauchen Anstöße, die brauchen auch eine Alternative. Also zu sagen, man kann das machen. Wichtig ist zu gucken, was sind die handwerklichen Fähigkeiten eines Kindes. Also da ist ja manchmal auch nochmal ein Unterschied zwischen Jungs, Mädchen, so, sowohl von der Sozialisation her, als auch von ihrer Identifikation her, was sie machen können und machen wollen. Da Anstöße zu geben, zu überlegen, wen gibt's alles, an wen wird geschenkt und auch zu schauen, mit dem Kind schon mal anzufangen und was passt zu wem. Machen wir Geschenke für alle das Gleiche oder machen wir ein paar Unterschiede, so peu à peu daran heranzuführen. Wichtig ist, Kinder brauchen das Vorbild der Erwachsenen. Also wenn Vorbilder sich permanent rumquälen mit Geschenken, kriegen Kinder das natürlich mit und werden unter Umständen auch weniger Freude daran entwickeln, weil sie mitbekommen, dass es eine Qual ist, dass es Gehetze ist. Da sind Erwachsene am Anfang sicherlich auch gefragt, darauf zu achten, dass sie selber da ein bisschen was Ruhe reinbringen beim Geschenke machen für andere.
Wie schafft man dann den Übergang? Wenn die Kinder sagen, ich möchte was kaufen, begrenzen sie das oder überlassen sie das dem ja relativ kleinen, vielleicht noch Grundschulkind selber, wie viel vom Taschengeld es denn dafür verwendet?
Also erstmal, wenn Kinder Taschengeld haben, haben sie auch die Verantwortung für das Taschengeld zu erlernen. Und das Taschengeld wird ja in der Regel so gegeben, dass es nicht gerade Hunderte sind, sondern sehr überschaubarer Betrag. Sagen wir mal jetzt bei einem Neunjährigen 2 Euro. dann zu schauen, okay, was kannst du damit machen? Was ist deine Vorstellung? Und wenn er sagt, ich habe noch mehr gespart und ich will das alles ausgeben für Geschenke, dann ist das völlig in Ordnung. Dann zeigt es erstmal sehr viel Großzügigkeit. Wenn das Kind nachher merkt, oh je, jetzt habe ich viel mehr ausgegeben, als ich eigentlich wollte, ist es auch ein Effekt, aus der Konsequenz zu lernen, aus dieser natürlichen Konsequenz zu sagen, oh je, jetzt habe ich gar nichts mehr für mich. Und der Heilige Sankt Martin bin ich ja nicht. Irgendwie möchte ich doch selber auch noch Geld für mich haben. Dann weiß es das, wie es beim nächsten Mal damit umgeht. Also da wäre ich sehr zurückhaltend oder vorsichtig, da allzu sehr zu intervenieren. Eher abwägen, zu sagen, wie viel Geld hast du zur Verfügung, wie viel möchtest du aufgeben, wie viele Leute sind's und was kannst du womit machen.
Muss man Kinder auch manchmal bremsen, wenn sie plötzlich das Gefühl haben, sie möchten jedem was schenken?
Nee. Wenn die jedem was schenken möchten, ist es doch erstmal ein Zeichen von absoluter Großherzigkeit. Und wenn die Kinder vielleicht sogar jemandem etwas schenken möchten, dem man selber niemals was schenken würde, zeigt es, dass das Kind dann noch einen eigenen Bezug zu herstellen kann, was ja auch plötzlich eine Verbindung ausdrücken kann, wo man selber vielleicht gar nicht mit gerechnet hat.
Also einfach mal machen lassen und vielleicht einfach so das, was wir in unserem Denken oft drin haben, nämlich, ach, wenn der mir was schenkt, dann muss ich dem auch was schenken, einfach mal weglassen. Kinder machen das eher aus dem Bauch raus, oder?
Die machen es aus dem Bauch raus. Die Berechnung kommt natürlich irgendwann, weil diese Beziehung zwischen Schenker und Beschenktem ist ja auch doppelbödig. Einerseits herrscht da die Großherrschaft, andererseits steckt natürlich immer auch ein Abwägen darin, welche Beziehungsaussage wird mit dem Geschenk gemacht. Was kriege ich zurück? Rechnet sich das nicht unbedingt in Geld, sondern denkt er auch in gleicher Weise an mich wie an ihn? Das ist wie mit dem Liebeseingeständnis. Ich hab dich lieb. Wenn ich das jemandem sage, erwarte ich immer ein bisschen was, dass der andere mal sagt, ich hab dich auch lieb oder ich habe dich lieb. Und wenn das dauerhaft ein Missverhältnis ist, auch im Rahmen von Geschenken, habe ich einen Konflikt. Und auch Kinder können dann einen Konflikt haben.
Domrate, die Beratung heute rund ums Thema Schenken, eine Stunde lang noch. Ich freue mich. Also ich denke, über ein Geschenk, da muss sich doch eigentlich jeder freuen können. Und selber schenken, ja, das ist vielleicht nicht jedem angeboren. Es gibt eben, wir haben eben schon gehört, so Hilfestellungen, Kindern so ein bisschen das Schenken näher zu bringen. Die haben meistens auch Freude daran, etwas für jemanden zu machen, vor allen Dingen auch zu sehen, wie derjenige sich nachher freut. Aber wenn sie dann ein gewisses Alter haben, dann sagt hier Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, dann sollten die sich auch selber drum kümmern. Aber ab welchem Alter sollte man denn nicht mehr sagen, hör mal, denkst du an die Oma?
Nun, Reifung von Kindern ist ja immer unterschiedlich, über so zwischen 10 und 12, ja. Weil die Kinder haben bis dahin, man muss natürlich als Erwachsener prüfen, habe ich bis dahin genug Anregungen gegeben, Ideen geäußert, was man alles so machen kann. Das ist ein Fundus im Kopf des Kindes, weil Geschenke dürfen ja auch wiederholt werden. Ein Kind darf jahrelang etwas Gebasteltes oder etwas Gebackenes verschenken. Viele freuen sich ja darüber und wissen, oh, das gibt's wieder, schön. Weil für die meisten ist das Geschenk ja eher Ausdruck der Geste, ich habe an dich gedacht und ich habe mir etwas Mühe dafür gegeben, mit meinem eigenen Einsatz. So, das ist ja im Endeffekt eigentlich der angenehme Teil des Schenkens. Und es ist wichtig auch zu schauen, welche Tradition oder wie ist Schenken für uns auch eingebettet? Wie stark hat es bei uns auch einen Verpflichtungscharakter? Wie stark ist es auch für uns als Erwachsene mit Stress und mit einem gewissen Widerwillen oder Gegenwillen unterbödig verbunden? Das wirkt natürlich auch auf Kinder ein, wenn die immer ewig mitbekommen, es ist wahnsinniger Stress. Dann sind die froh mit 10 und 12 und um sich selbstbestimmt sagen, nee, ich mache das nicht mehr mit. Äußern sie vielleicht nicht, sondern lassen es eher so laufen. Wenn man geprüft und sagt, nee, wir haben eine gute Geschenktradition und das ist von Herzen, dann ist es wichtig, sich zurückzuziehen. Das Elternteil, Kinder wissen, wann Weihnachten ist mit 10, 12. Bei Geburtstag von Oma und Opa muss man sich rechtzeitig daran erinnern. Übrigens, der Opa hat dann einen Geburtstag, der feiert auch. Das Kinder wissen, okay, mit Geschenk. Wenn ein Kind dann kommt und sagt, was kann ich denn schenken? Klar, sich mit Gedanken machen über das, was ist das Budget, über das, ist es noch was Selbstgemachtes oder was könnte es als kleine Geste sein. Wenn ein Kind mit all dem nicht kommt, ist es auch notwendig, es mal vor die Pumpe laufen zu lassen. Eingedenk dessen, dass man ab einem gewissen Alter nicht mehr verantwortlich ist für das Geschenk des Kindes, auch nicht Oma und Opa gegenüber. Da muss man sich auch selber, glaube ich, souverän zeigen und sagen, also ich bin nicht mehr dauerhaft dafür verantwortlich. Und wenn jemand enttäuscht ist, dann hat er die Enttäuschung, dem Geschenkeversagenden direkt zu äußern. So kann vielleicht sogar auch mal eine eigene Beziehung zwischen einem Paten und dem Patenkind oder den Großeltern und dem Kind entstehen, wenn mal ein Konflikt entsteht oder wenn mal eine Reibung entsteht. wir alle wissen ja auch, dass aus manchen Konflikten erstmal eine richtige Beziehung erwächst, die vorher formal von außen bestimmt war, sagen wir mal von den Eltern, dass immer das Standardgeschenk an Oma und Opa gegeben wird. Unter Umständen kann aber auch die Enttäuschung bleiben und dann geht es dann darum, dass Oma und Opa gucken, wie gehen wir jetzt damit um. Und vielleicht auch eine ernste Auseinandersetzung mit dem Kind, vielleicht mit dem 15-Jährigen und sagen, hey, seit 2 Jahren, wir kriegen überhaupt nichts von dir. Also geht ja nicht schon was aufrechnen, aber wir sind schon traurig, wir hätten auch mal gerne was. Und dann kann ein anderer vielleicht dann auch dadurch, sagen wir mal, in der ethischen Entwicklung reifen und sagen, hoppla, was bedeutet Geschenken für mich? Was bedeutet es, mit Oma und Opa eine Beziehung zu haben? Und wenn eine Beziehung nicht gut funktioniert, muss man sich durchaus überlegen, tünsche ich mit einem Geschenk über, was sinnvoll sein kann, um keinen Stress zu haben, oder lasse ich es auch und bin dadurch vielleicht auch geklärter miteinander, weil man weiß, okay, wir müssen uns nichts mehr schenken und dadurch kann man vielleicht leichter einen Abstand finden, anstatt über diese Verklinschung des Schenkenmüssens negativ verbunden zu sein.
Manchmal heißt es denn, die Männer tun sich schwerer, stimmt das?
Männer und Frauen. Das weiß ich nicht. Das kann ich sagen. Ich finde es, doch, ich habe eine Anekdote. Ich habe meiner Frau das ist jetzt einige Jahre her, ein Schmuckstück geschenkt. Und das, ich bin nicht gerade einer, der gerne viel Schmuck kauft, weil ich so belastet bin davon, immer dem Vorteil, dass Männer ja immer nur am 24. dann noch eilig zum Juwelier laufen und irgendein Schmuckstück kaufen. Ich habe mich rechtzeitig vorher informiert, mir Gedanken gemacht und ich war total stolz darauf, dass ich was gefunden hatte und mir dachte, das gefällt. Und ich habe nicht vorgefragt, was gefällt. Bin dann zum Juwelier gegangen oder zu der Goldschmiedin, hab das dann mir zeigen lassen und gekauft und dann hat die mich sehr genau darüber aufgeklärt, dass ich natürlich sofort nach Weihnachten kommen könnte mit meiner Frau und das umtauschen. Habe ich gesagt, nee, das habe ich aber nicht vor, ich will das doch verschenken. Und dann sagte sie, nee, das ist aber eigentlich normal so. Dann hat sie mich darüber aufgeklärt, dass es so ist, dass dass die Männer vor Weihnachten das kaufen, wissend, dass es der Frau nicht gefallen wird oder davon ausgehend und nach Weihnachten der Umtausch ist. Also, dass es nur darum geht, eine Anzahlung quasi vorzumachen. Da war ich richtig verärgert. Im doppelten Sinne. Einerseits, was wird uns Männern unterstellt? Und B, wie darf ich auch nicht einfach etwas schenken, ohne dass es direkt umgetauscht wird? Darf nicht der Beschenkte oder hat nicht auch der Beschenkte auch ein Stück weit die Aufgabe, sich vielleicht mit etwas anzufreunden, was vielleicht nicht direkt dem Wunsch entspricht. Vielleicht im zweiten Blick auch den Punkt hat, hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht, zum Glück gelungen bei meiner Frau.
Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist eine spannende Frage, hat es ihr gefallen?
Es hat ihr sehr gefallen und ich wäre aber auch enttäuscht gewesen, wenn ein möglicher zweiter Blick nicht vielleicht auch gewertschätzt hätte, dass jemand etwas, sagen wir mal, auch mal neben der Spur schenkt. Wobei auch das wieder eine Gratwanderung ist.
Manchmal ist es auch nicht ganz einfach zu schenken, wenn man es nie so vorgelebt bekommen hat. Darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Die Domradio-Beratung rund ums Schenken. Es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten zu schenken und die haben auch gleichzeitig vielleicht Schwierigkeiten, Geschenke entgegenzunehmen. Vor allen Dingen dann, wenn sie möglicherweise nicht ein Gegengeschenk haben. Ich nenne es mal Gegengeschenk. Also wenn man so das Gefühl hat, es muss auf Gegenseitigkeit beruhen, Mensch, da hat mir jetzt jemand was geschenkt, den hatte ich eigentlich so nicht auf dem Schirm. Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Woran liegt es, dass es manchen Menschen gibt, die eben auch selbst im Erwachsenenalter Schwierigkeiten haben, Geschenke anzunehmen?
Ich fange mal mit der Mythologie an. Es gibt Geschenke, die haben auch einen ordentlichen Pferdefuß. Denken Sie mal an das trojanische Pferd. Das war ein tolles Geschenk, aber es ist für die Beschenkten nicht gut ausgegangen. Büchse der Pandora ist für die ganze Menschheit nicht gut ausgegangen. Da hat jemand das Geschenk aufgemacht und da sind die ganzen Leiden der Menschheit rausgesprungen. Im biblischen Rahmen der Garten Eden als Geschenk mit einem ordentlichen Pferdefuß, was uns Menschen auch nicht gut getan hat. Wobei der Teil, dass wir auf der Erde leben, ist auch besser so, als im Garten Eden weiterzuleben. Konflikthaftigkeit gehört nämlich zum Leben dazu. Das heißt, so einfach ist es mit Geschenken nicht. Es drückt immer eine Beziehung aus zwischen dem Schenkenden und dem Beschenkten. Zum einen drückt es aus, erstmal sagen wir mal, reinen Informationscharakter. Ich habe an dich gedacht. Das ist erstmal sachlich richtig und sachlich gut. Dann kommt aber auch noch der Teil rein, dass ich einen Beziehungsausdruck mache im Sinne von, schau mal, was ich von dir halte. Schau mal, wie bedeutsam das jetzt ist, wie groß oder wie klein das ist, dann, und dann wird es jetzt schon kniffliger, hat es auch einen Appellcharakter. So, jetzt schau mal, wie viel du mir aber wert bist und jetzt überleg mal, wie viel ich dir wert sein sollte. Da kommen wir in die Abgründigkeit rein. Geschenke als Bestechung kennen wir ja jetzt mal wieder im Rahmen der Politik, bei dem aktuellen Prozess, was Geschenke auch an Bestechungs- oder an Manipulationscharakter haben können oder gegebenenfalls auch an Beschämungscharakter haben können, wenn sie sagen, oh, jetzt habe ich aber nichts und habe ich die Souveränität zu sagen, ich nehme das Geschenk von Herzen an und setze mich weder jetzt unter dem Druck, sofort auch etwas schenken zu müssen oder unterwürfig zu sein, weil ich nichts habe, noch auf die Zukunft hin mich um Geschenk kümmern zu müssen. Als Verpflichtungscharakter, oh, jetzt muss ich aber spätestens bei dessen Geburtstag mindestens das Gleiche zurückschenken. Dann kriegt es sowas Merkantiles. Von daher kann ich ja sehr gut nachvollziehen, auch bei der Annahme von Geschenken auch unter Umständen zögerlich zu sein oder etwas zurückhaltend zu sein, weil man nie genau weiß, was kann vielleicht mit Geschenken sein. Wir alle kennen auch ein Stück weit die Beschämung, wenn uns das Geschenk zu groß erscheint, zu mächtig erscheint, dann kann es uns erdrücken, weil wir den mittransportierten die Beziehungsaussage oder vielleicht sogar die Selbstaussage des anderen Menschen, der vielleicht in dem Geschenk aus unserer Sicht viel zu viel an Beziehungsaussage reingesetzt hat als Selbstaussage, schau mal, wie viel du mir wert bist. Und wir merken, oh je, meine, der ist mir jetzt gar nicht so viel, oder die Beziehung ist mir jetzt gar nicht so viel wert. Dann fühlen wir uns erdrückt von diesem Geschenk.
Also insofern, wie schafft man denn da den richtigen Weg? Also es gibt ja auch Menschen, die gar kein Problem damit haben, ohne Geschenk dazustehen und da sehr selbstbewusst mit umgehen. Aber wenn es eben Menschen unangenehm ist, ein Geschenk anzunehmen, weil sie selber nicht ein Geschenk für den anderen haben, was würden Sie für einen Tipp geben?
Sagen. Das Einfachste ist, mit einem Konflikt umzugehen, ist drüber sprechen. Jetzt ist es die Frage, wie vertraut oder fremd ist mir der andere Mensch? Kann es vielleicht sinnvoll sein, vorher mit einem Menschen zu sprechen, den ich näher kenne? Sagen wir mal, stoße vielleicht gerade in eine Familie dazu, wo sehr viel geschenkt wird oder wo Geschenke gut hin und her gegeben werden und ich aber mich damit noch nicht so gut auskenne, ich die Normen noch nicht so kenne, dann ist es natürlich erstmal ganz sinnvoll, wenn ich mich mit dem, sagen wir mal, ich komme als Freund meiner Freundin in die Familie, bin da vielleicht erstmal Weihnachten beteiligt, kenne nicht so die Tradition, da macht es natürlich Sinn, im Vorfeld von meiner Freundin oder Verlobten mich aufklären zu lassen, hey, was bedeuten Geschenke und ich habe es nicht so damit, wie kann ich am besten damit umgehen? Also mir Vorinformationen zu holen oder wie die Beteiligten so ticken, damit ich nicht gleich ins Fettnäpfchen pappe. Wenn es aber schon ein bisschen was länger ist oder ich gemerkt habe, oh, das überfordert mich oder das belastet mich, es mit dem Menschen auszusprechen und auf die Beziehungsebene zu bringen. Also nicht über das Geschenk zu reden, sondern das zum Anlass zu nehmen, zu sagen, boah, ich fühle mich richtig, vielleicht nicht unbedingt in dem Moment des Schenkens, vielleicht ein paar Tage später, wenn man mal drüber nachgedacht hat und guckt, was ist geblieben, darauf Bezug nehmend anzurufen oder sich zu treffen oder bei der nächsten Gelegenheit des Treffens sagen, das hat mich richtig gehend beschämt und ich stecke jetzt in einem Konflikt, weiß ich nicht, was ich damit machen kann. Wie schätzt du es ein? Also darüber ins Gespräch zu kommen.
Es gibt ja auch noch dann diese unangenehme Situation, dass man eigentlich sich vielleicht Gedanken gemacht hat und sich was Besonderes gedacht hat dabei und aber der Beschenkte sich nicht so richtig freuen kann.
Ja, dann merken wir, dass in dem Moment, da ist dann zu klären, ist es jetzt in dem Moment aufs Geschenk bezogen oder ist es Ausdruck einer grundsätzlicheren Beziehungsstörung oder eines Beziehungskonflikts im Sinne von, ich denke dem immer wieder was und ich laufe da immer wieder vor die Pumpe. Dann weiß man, okay, jetzt ist zu gucken, was haben wir denn, eine Beziehungsneuklärung, passt es überhaupt zu der Art? Vielleicht ist es auch von mir überdimensioniert, vielleicht ist es von mir auch falsch eingeschätzt, die Beziehung, dass ich da mehr reinlege, als vielleicht beim anderen ist. Das ist wichtig zu klären, damit ich nicht dauerhaft in Enttäuschung bin oder den anderen auch nicht dauerhaft in Belastung bringe. Das andererseits, wenn es aber wirklich nur auf dieses eine Geschenk bezogen ist, ist es gut, direkt anzusprechen und sagen, hey, das war's wohl nicht, wenn ich es wahrnehme. Also es nicht auf große Beziehungsklärungen zu bringen, sondern, oh, freust dich nicht, ist es das nicht? Das heißt mit Souveränität, nicht mit Arroganz, sondern mit einer gewissen Souveränität auszudrücken, ach, ich habe mir da echt Gedanken gemacht, tut mir leid. Oder jetzt ist er doof, ist es wohl nicht. Dann hat der andere die Chance, nicht in Beschämung zu gehen oder nicht in Pseudo-Höflichkeit, sondern sagen, Oh nee, ich habe mir das gewünscht, aber ich habe mir das in Rot gewünscht und Grün ist nun überhaupt nicht meine Farbe. So, und dann ist die Sache geklärt.
Dafür gibt es aber auch viele Menschen, die das Geschenk überreichen mit den Worten, du kannst es umtauschen, wenn es dir nicht gefällt. Auch das finde ich ein bisschen unromantisch irgendwie.
Das ist absolut unromantisch. Es ist halt ein Geschenk mit Rückholfeder. Da ist es wirklich, wie ich eben sage, erstmal, wenn ich mir das Geschenk sicher bin, dann ist es gut und wichtig und von Herzen ist auch mit Herzen aus zu übergeben. Und gleichermaßen aus dem Herzen keine Mördergrube zu machen, wenn ich wahrnehme, oh, der andere freut sich nicht so oder der andere ist jetzt doch mit ein bisschen Vorbehalt da. Oder wenn der andere es ausdrückt und sagt, ey, das ist es nicht. Oder ich es im Gesicht sehe, ich dann aber mit Souveränität oder mit einer gewissen Erleichterung, vielleicht mit Leichtigkeit oder na, mit einer Erleichterung nachfragen kann, war, ist es das wirklich nicht, passt es nicht, was können wir jetzt machen, um es schnell beiseite zu räumen oder schnell den Blick nach vorne zu richten und es nicht zu einem dicken Beziehungsthema machen zu müssen, wenn es keins ist.
Trotzdem, je nachdem, wahrscheinlich schon schwierig zu sagen, du Oma, die Uhr gefällt mir gar nicht. Das ist ja auch so eine Sache, dass vielleicht da das ein oder andere Mal der Zeigefinger vielleicht der Eltern erhoben wird, zum Beispiel bei Jugendlichen zu sagen, kannst du doch nicht machen. Jetzt haben die doch so viel Geld ausgegeben für diese Uhr.
Ja, genau, das ist noch ein Ding. Wenn ich selber vielleicht relativ souverän mit Enttäuschung, mit Wunscherfüllung und Enttäuschung umgehen kann, braucht es natürlich auch ein bisschen was, eine Abwägung, wie geht denn das Gegenüber damit um? Ist ein bisschen hart, aber mit manchen Leuten kann man dann vielleicht tatsächlich nicht so ehrlich oder klar umgehen, sondern beißt kurz die Zähne zusammen, hält sich aber auch daran, dass man sich nicht rächt oder keine Retourkutsche fährt und kann vielleicht mit anderen überlegen, vielleicht der Jugendliche mit den Eltern kann überlegen, hey Mama, was machen wir denn jetzt damit? Das passt ja überhaupt nicht. Und dann kann Mama oder Papa gucken, wie sie es vielleicht noch umgetauscht kriegen oder wie es vielleicht noch in einer anderen Form geht, in einer vermittelteren Form. Klar, da braucht es unter Umständen die Vermittlung von anderen, damit die Enttäuschung nicht so direkt bei Oma und Opa durchschlägt. Andererseits finde ich, Oma und Opa darf man was zumuten, die sind manchmal vielleicht doch klarer, als man denkt.
Sagt Josef Zimmermann, der zu Gast ist in der Domradio-Beratung rund ums Schenken. Wichteln, das tun viele Menschen vor Weihnachten schon bei diversen Weihnachtsfeiern, sei es in der Krabbelgruppe mit kleinen Kindern, aber auch viele Erwachsene machen es bei den Betriebsweihnachtsfeiern. Einen bestimmten Betrag festlegen oder sagen, es gibt nur kleine Büchlein oder 5 Euro und dann wird ein Geschenk in den Sack gepackt, man zieht eins. Manchmal ist es aber auch mit Namenansage, man weiß also, für wen man ein Wichtelgeschenk besorgen muss. Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ist zu Gast. Wichteln ist schon was Tradition hat, oder?
Wichteln hat Tradition und es hat ja die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ich es unterm Weihnachtsbaum mit den engsten Verwandten machen würde, da wünscht man sich ja doch mehr Individualität, aber es hat ja die Möglichkeit, aus diesem Zwang ganz genau für jemanden exakt gezielt etwas finden zu müssen, herauszukommen, das heißt eher für einen erweiterten Freundeskreis ist gut, und aus dieser unter Umständen problematischen Beziehung Schenker, Beschenkte mit Enttäuschung und so weiter rauszukommen, sondern mit einer gewissen Distanz oder mit einem gewissen Humor und mit einer Begrenzung, das heißt in einer finanziellen Begrenzung, wieder etwas Spielerisches da reinzubringen. Spielerisch insofern, dass es beim Schenken in der ursprünglichen Form darum geht, im Moment eine Freude zu haben, im Moment eine Freude weitergeben zu können und im Moment beim Auspacken eine Vorfreude, was mag da jetzt wohl drin sein, weil ich habe mir ja nichts vorher gewünscht, Wunschzettel gab es ja nicht, und die Freude des Moments beim, was ist es denn jetzt zu haben, auf den Moment bezogen und bezogen auf kleinere Werte. Also materiell kleinere Werte.
Auch unter dem Weihnachtsbaum gibt es das. Dann ist es so, dass meistens eben nicht einfach irgendwelche Geschenke da sind und einfach wahllos verteilt werden, sondern dann zieht man vorher den Namen. Man weiß also schon, für wen man etwas besorgt.
Genau, man weiß, für wen man etwas besorgt, und es lockert ja etwas auf und gibt der Sache dann gewissermaßen eine Organisation, anstatt dass alle sich auf eins stürzen oder auf die Geschenke parallel auspacken, dass andere teilhaben können. Wer ist denn jetzt dran? Was mag der jetzt wohl kriegen? Also eben nacheinander sowas zu machen. Dafür ist das gut geeignet.
Ja, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Es gibt Familien, die würfeln. Es gibt andere, die ziehen unter der Decke, wo die Päckchen versteckt sind, immer mal wieder eins raus und dann wird geguckt, aha, für wen ist das nächste, was da zum Vorschein kommt.
Genau, da macht man auch mit einem Ratespiel dabei. Das heißt, es kriegt dann wirklich ein Spiel, gleichzeitig einen spielerischen Charakter und nicht, sagen wir mal, den Problemat oder kippt dann nicht ins Problematische, so jetzt gibt's erstmal die Geschenke für dich und das ist für dich und das ist für dich, das ist für dich, sondern wirklich nochmal diese aufgelockerte Form von Freude.
Würden Sie so eine Art Rahmen empfehlen?
Habe ich jetzt nicht verstanden.
Also so eine Art Rahmen in einem festgelegten Spiel, in dem man eben sagt, zum Beispiel sowas wie Würfeln oder eben ein Ratespiel draus machen, zu sagen, eine bestimmte Reihenfolge festzulegen, zu sagen, immer im Wechsel packen wir aus und schauen zwischendurch zu.
Ja, wenn einem ein Rahmen einfällt, wenn man sich gut auf einen einigen kann, ja. Und dieses Spielerische mit Würfel oder etwas ziehen oder tatsächlich unter einer Bettdecke die Sachen hervorziehen und dann raten, für wen könnte das sein, trägt ja dazu bei, dass diese Verkrampfung, einer packt aus und alle gucken zu und alle gucken genau auf das Gesicht, gefällt ihm das jetzt auch, etwas entzerrt ist. Das ist das Gute daran.
Es gibt Wünsche, die nicht erfüllt werden können. Zum Beispiel, wenn sich Kinder, Hund, Katze, Meerschweinchen wünschen, dann ist es oft so, dass Eltern einfach definitiv entscheiden, nee, die Arbeit bleibt nachher an mir hängen, ich möchte es eigentlich nicht. Und dann wird der Wunsch auch oft nicht erfüllt.
Ja, und das ist erstmal auch eine wichtige Erfahrung, die jeder Mensch im Leben lernt, dass es Wünsche gibt, die nicht erfüllbar sind oder die nicht erfüllt werden, die nicht vom anderen erfüllt werden, die ich aufschieben muss, die ich vielleicht irgendwann mir selber erfüllen kann oder selber erfüllen darf. So, und nicht in dem Alter, wo ich erwarte, dass er anders mir erfüllt. Und das Wichtigste ist, aus Enttäuschungen sind manchmal Triebfeder für eigenes Handeln, sind manchmal wirklich entwicklungspsychologisch notwendige Triebfedern, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Wir kennen es hier aus Beziehungen. Ich bin enttäuscht von dem anderen Menschen, bringt mich manchmal, oder ich bin enttäuscht von der Arbeit, ich bin enttäuscht von der Note in dieser Klassenarbeit, bringt mich ja manchmal erst auf den Punkt, mich selber anstrengen zu müssen und sagen, Moment mal, das will ich ändern, das will ich so nicht mehr haben. Also ich tue was dafür. Ähnlich auch bei Geschenken zu erfahren, wir sind nicht im Schlaraffenland, die Dinge wachsen nicht vom Himmel. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Wichtig ist wenn ich als Schenker etwas nicht schenke, weil ich sage, das gibt's nicht, dann nicht einen Ersatz reinbringen. Also nicht etwas vermindert Ersatzhaftes reinbringen.
Zum Beispiel?
Also, wenn ein Kind sich einen Hund wünscht, einen lebendigen Hund wünscht, kann ich keinen Stoffhund anbringen. Das wird das Kind doppelt enttäuschen, insofern, dass es sich in seinem Wunsch absolut nicht ernst genommen fühlt. Und denkt, aha, jetzt soll ich damit abgespeist werden, das entwertet. Das entwertet den Wunsch im Sinne von, ja, das tut's doch auch. Dann ist wirklich, man muss dann die Enttäuschung aushalten. Dass wenn das Kind dann unterm Weihnachtsbaum sitzt und weint, weil es den Hund nicht bekommen hat, ja, dann haben wir halt gemeinsam mit der Enttäuschung jetzt zu arbeiten und mit dem Konflikt, der sich daraus ergibt. Oder wenn ein Kind sich ein Handy wünscht, kann ich es nicht mit einem anderen, kleineren Elektroding abspeisen. Da habe ich die Enttäuschung zu ertragen oder den Konflikt, der sich daraus ergibt, zwischen Schenkendem und Beschenkten, bis hin dazu, dass ich deutlich mache, ich bin hier nicht oder wir sind nicht die Wunscherfüller.
Geschwister, das ist auch noch so ein Ding, wenn jetzt der eine vielleicht eben ein Handy bekommt, muss der andere auch eins kriegen?
Nee, ja, das ist ja das alte Ding, die alte Hoffnung oder der Glaube, wir müssen alle gleich halten, weil wenn wir die nicht gleich halten, gibt es irgendwann Streit oder Geschwisterentzweiung zwischen denen. Das kennt man ja ganz besonders, dass es dann bei Erbschaften später richtig ausbricht und Kinder sich oder die von der Position her Kinder sich vorwerfen, dass sie ja immer nur die Zweiten waren und so weiter. Das sind ja die Horrorfantasien vieler Eltern und die stecken uns ja allen manchmal aufgrund eigener Geschichten in den Knochen. Entscheidend ist, jeder bekommt das, was er sich wünscht bzw. er braucht, in dem Rahmen, der möglich ist. Und da kann es unterschiedliche geben, rein vom Alter. Ein 10-Jähriger kriegt natürlich unter Umständen vom Wert, vom materiellen Wert, vom Geldgegenwert natürlich unter Umständen etwas Größeres, etwas mehr als, sagen wir mal, ein 3-Jähriger. Was für den 3-Jährigen überhaupt kein Problem ist, weil er sich vielleicht viel mehr über das Geschenkpapier freut oder viel mehr über vielleicht, wie Sie es eben sagten, die Glitzerfolie freut, als er sich vielleicht über ein technisches Gerät freuen würde, mit dem er gar nichts anfangen kann, worüber sich der 10-Jährige freut. Es geht also eher darum zu sagen, und wie schätzen wir es als Eltern ein, haben wir unterm Strich die gleiche Aufmerksamkeit für die Kinder, die gleiche Herzenswärme, die mal wechseln kann. Mal ist einem der eine näher, mal ist einem der andere näher, mal fällt einem zum einen mehr ein, mal zum anderen. Das heißt, ist es unterm Strich so, wenn ich so eine 10-Jahres-Rechnung innerlich aufmache, zu sagen, Moment mal, da ist eine Ausgeglichenheit drin und es ist kein Beziehungsthema, wo ich mir als Elternteil Sorgen machen muss, dass ich merke, oje, zu dem einen fällt mir nie was ein, zum anderen fällt mir immer was ein, dann ist es ja eine Beziehungsfrage. Wie kommt es, dass mir das eine Kind so weit entfernt ist? Und kann ich was daran ändern? Möchte ich was daran ändern?
Also man muss nicht unbedingt immer gleiche Beträge ausgeben für die verschiedenen Geschwisterkinder. Die kleineren tolerieren das noch ganz gut und da es ja häufig eben doch nicht die gleichen Geschenke gibt, vielleicht bei Zwillingen noch schwierig, da ist das dann, ergibt sich das dann vielleicht dann doch von selbst. Die Domradio-Beratung rund ums Schenken. Wenn kein Geld zum Schenken da ist, dann gibt es für manche eben diese Menschen die Möglichkeiten, zum Beispiel bei Kaufhäusern gibt es solche Bäume, wo man Zettel ausfüllen kann, wo Kinder ihre Wünsche angeben können, wo man dann möglicherweise von jemand Wildfremden dann hinterher beschenkt wird. Es gibt auch Aktionen, so wie Weihnachten im Schuhkarton, diverse andere gibt es, oder wo eben Tafeln geholfen wird, wo man Lebensmittelpakete mit haltbaren Lebensmitteln packen kann, um anderen Menschen eine Freude zu machen, die wenig haben. Innerhalb von Familien hat Josef Zimmermann uns jetzt auch noch Tipps mitgebracht, nämlich fürs günstige Schenken, denn sie sagen, Schenken muss erstens nicht immer teuer sein und wenn kein Geld zum Schenken da ist, wird oft mehr geschenkt.
Es wird oft mehr geschenkt. Das ist ja das ist manchmal so bei Familien, die je nach Milieu eher arm sind, manchmal dann auch mehr Wert auf das Materielle geschenkt wird, weil man dazugehören will. Wir kennen das ja, dass oftmals dann die also Mediengeschenke viel höher rangieren als in den sogenannten Bildungsbürgerschichten, wo dann mehr auf selbstgebasteltes Rücksicht genommen wird oder das eher lieber verschenkt wird. Und es ist egal, welchem Milieu man angehört, es gibt genug Möglichkeiten, sehr preisgünstig Geschenke zu verschenken. Für Kinder ist es beispielsweise nicht notwendig, immer Neuwertiges zu kriegen. Bei PCs ist es vielleicht was anderes, aber sagen wir bei Kindern im Kindergarten-Grundschulalter, das Kasperletheater muss kein neues sein. Das kann das von der Familie sein, von der Tradition, von das, was verwahrt worden ist, noch von den eigenen Eltern, ebenso wie Ritterburg oder der Kaufladen. Viele Lego beispielsweise, Playmobil, alles diese Sachen kann man sehr gut Secondhand kaufen, ausgesprochen günstig, weil das ist ja, der Werteverfall ist ja so, etwas, was neuwertig ist, aber ein Jahr in Gebrauch war, wird für weniger als die Hälfte verkauft, manchmal nur noch für einen Bruchteil. Und das ist neuwertig. Und Kinder beleben die Figuren. Für die kommt es nicht drauf an, ob dann oben am Haarshop vielleicht ein kleiner Strich dran ist, wo man erkennen könnte, da ist schon mal ein Fingernagel dran gewesen. Das ist für die Kinder nicht das Wichtige. Eine andere Sache ist, es gibt die beste Möglichkeit, mit anderen Eltern sich mal auszutauschen, also Geschenke auszutauschen, weil das kennen wir ja auch. Die Ritterburg, der Kaufladen ist dann vielleicht 2-3 Monate in und dann ist es für ein Kind dann nicht mehr so attraktiv, damit zu spielen, erst recht, wenn Frühling, Sommer ist, dass sie wieder nach draußen gehen wollen. Da gibt es die beste Möglichkeit, auch Eltern untereinander sich die Geschenke geben zu lassen und sagen, okay, dann schenken wir das Weihnachten unserem Kind und dafür habt ihr für Weihnachten die Ritterburg. Ich kenne es auch von Eltern, die ein Wiedergeschenk eingerichtet haben, nämlich diese Ritterburg, den Kaufladen, zum Frühlingsbeginn wieder weggepackt haben und im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr wieder geschenkt. Und die Kinder waren nicht enttäuscht. Die waren nicht enttäuscht.
Die haben wahrscheinlich schon drauf gewartet.
Ja, die waren nicht enttäuscht darüber, dass es wieder das Gleiche gibt, sondern konnten den Wert erstmal wieder neu schätzen, weil wenn das Ding da steht, geht's zum Alltag über, geht's ins Graue über und es nervt einen eher oder nimmt vielleicht sogar Platz weg, weil man drüber stolpert oder wieder irgendeine Zinne abbricht, weil das kleine Geschwister drüber gefallen ist. Und das dann wieder zu kriegen, erhöht dann sogar den Wert des Geschenks. Kann man für eine gewisse Altersspanne machen. Ich denke bis 7, 8, 9, 10 Jahre allemal. Danach wird es vielleicht was kritischer, dann werden die Ansprüche von Kindern anders, aber gerade in dieser Zeit, wo man den Kindern ganz besonders eine Freude mit Geschenken machen will und noch nicht so gut besprechen kann, wie auch die materiellen Güter zu Hause verteilt sind, sind das perfekte Möglichkeiten, Geschenke zu machen, die sehr preisgünstig sind und trotzdem sehr werthaltig sind.
Also bei Kindern ist es einfacher, bei Erwachsenen noch ein bisschen schwieriger. Haben Sie da auch noch ein paar Tipps?
Ich finde nicht, dass es bei Erwachsenen schwieriger ist. Es ist eher so, beispielsweise, ich hatte ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, ich bin total glücklich damit, dass ich ein Geschenk gefunden habe, was ich den Erwachsenen im Umfeld immer schenke. Halt, wie gesagt, dieses Früchtebrot, wissend, dass die das mögen, wir immer wieder sagen, wie lange sie daran gezehrt haben und wann sie die letzte Scheibe aufgegessen haben. Und das ist vom Wert her, die paar Sachen, die da drin kommen, kann man sogar noch im Bioladen kaufen, sind sie auch noch nicht mehr so teuer, oder im Bio-Supermarkt. Das ist keine Frage von Matrimonial. Es ist eine Frage, wie viel Zeit investiere ich dafür und dass ich das mache. Es ist eine Frage der Freude. Weniger oder Aufmerksamkeit zu schenken, weniger eine Frage, wie viel Geld muss ich da investieren. Auch Erwachsene, erst recht die Erwachsenen, die ihre Wohnungen zugestellt haben mit Zeug, sind glücklich, wenn sie mal nicht was Materielles geschenkt kriegen.
Brauchen wir Menschen Geschenke?
Ja, wir brauchen die Aufmerksamkeit über ein Geschenk, über einen, jetzt rede ich aber auch immer, über einen geschenkten Blick, über eine geschenkte Aufmerksamkeit, über eine geschenkte Handreichung, über eine geschenkte Geste und manchmal auch das Geschenk im Rahmen einer Blume, im Rahmen eines Einkaufs, im Rahmen eines Rocks, im Rahmen eines Ohrrings, ja, aber nicht dauerhaft. Der Ohrring, nicht dauerhaft die Blumen, das kennen wir ja alle, auch karikierend, die Klagen der 60er, 70er Jahre, Frauen und Mütter, die zum Muttertag dann immer den riesen Blumenstrauß bekommen haben, zu Weihnachten das riesige Collier und es ihnen richtig auf den Nerv gegangen ist, weil sie sich lieber Aufmerksamkeit im Alltag gewünscht hätten als Geschenk.
Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Sie haben auch noch viele, was selber zu machen, was zu besorgen, was zu kaufen. Es sind immerhin noch 12 Tage bis Weihnachten. Wir haben heute schon mal übers Schenken gesprochen, zusammen mit Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen, dass Sie viele schöne Päckchen unter Ihrem Weihnachtsbaum vorfinden werden.
Danke.
Mein Name ist Dagmar Peters und das wünsche ich Ihnen natürlich auch, dass Sie Zeit finden, in Ruhe sich Gedanken zu machen, dass Sie sich freuen über das, wo die anderen sich Gedanken gemacht haben, um Ihnen etwas Gutes zu tun und Ihnen etwas Schönes zu schenken.